3. März 2021. Wir haben 21.30 Uhr, London. Die 33-jährige Sarah Everard läuft nach Hause, nachdem sie eine Freundin besucht hatte, und wird kurz darauf als vermisst gemeldet. Ein paar Tage später wird ihre Leiche 80 Kilometer weiter entfernt im Wald gefunden. In zahlreichen Medien wird von einem Femizid gesprochen, der innerhalb kurzer Zeit eine große mediale Resonanz gewinnt. She was just walking home und Text me when you get home stehen plötzlich auf Plakaten rund um die Welt und durchfluten die Social-Media-Welt. Der Beitrag Text me when you get home wird unter anderem von der britischen Influencerin Lucy Mountain geteilt und innerhalb weniger Tage millionenfach geteilt. Bereits nach 2 Tagen erhält der Beitrag über 2 Millionen Likes. Darin beschreibt sie Verhaltensweisen, die viele Frauen vermeintlich kennen, wie beispielsweise das Teilen von Live-Standorten oder das Vortäuschen von Telefonaten auf dem Nachhauseweg. Die Nachricht Text me when you get home beschreibt sie als für Frauen alltäglich. Ein Zeichen dafür, dass die Angst vor potenzieller Gewalt auf dem Nachhauseweg für die meisten Frauen normal zu sein scheint. Der Tod von Sarah Everard wird somit ein Sinnbild für Gewalt an Frauen als strukturelles Problem. Kurz darauf gelangt der Hashtag MännerTrash in die Liste der meistbenutzten Hashtags in Deutschland, wodurch die enorme Reichweite der Thematik auf sozialen Medien im deutschen Raum deutlich wird. In etwa zeitgleich entsteht aber auch eine Gegenbewegung, in dem der Hashtag NotAllMen das erste Mal 2016 im Rahmen der MeToo-Bewegung aufkam und wieder zu trenden beginnt. Kurze Zeit später wird ein Gedicht von der deutschen Autorin und Journalistin Sibel Schick im Missy-Magazin einer feministischen Zeitschrift veröffentlicht. Zielgruppe des Missy-Magazins seien Menschen, die Lust auf Popkultur und Politik aus feministischer Perspektive haben, sagt eine Mitbegründerin Stefanie Lohaus in einem Interview. Mit einer Auflage von 25.000 Exemplaren hat die Zeitschrift innerhalb von 10 Jahren eine große Reichweite aufgebaut. Das Gedicht lautet wie folgt. Du sagst, nicht alle Männer sind gleich. Und ich sage, ist das nicht irrelevant vielleicht? Denn es ist ein strukturelles Problem. Und ja, es ist kein individuelles Problem. Und nein, es geht nicht um Ausnahmen. Denn es ist ein weltweites Phänomen, dass alle Männer Arschlöcher sind. Selbstverständlich seien nicht alle Männer gleich, sagt die Autorin. Aber solange das Problem strukturell sei, könne es nicht individuell gelöst werden. Da können einzelne Männer noch so okay sein. Am 21. März schließlich veröffentlicht die Influencerin die_millennial mit über 20.000 Followern auf Instagram einen Post zu der Debatte. Darin heißt es, natürlich sind nicht alle Männer Täter. Dennoch bekommen alle Frauen diese Form der Gewalt zu spüren, indem sie Opfer davon werden oder weil sie sich präventiv schützen müssen. Ein Beispiel. Jemand schenkt dir 100 Bonbons und sagt dir, dass eines davon vergiftet ist. Würdest du die anderen 99 davon bedenkenlos essen? Das Gefühl, nachts auf dem Nachhauseweg Angst zu haben, ist auch mir nicht fremd. Dennoch halte ich den Vergleich für unpassend. Männer sind schließlich keine leblosen Gegenstände wie Bonbons. Zudem machen sie aber auch die Hälfte der erwachsenen Population aus. Nehmen wir an, du hast 100 Migranten und einer davon vergewaltigt eine Frau. Würdest du mit den restlichen 99 noch reden? Klingt ziemlich rassistisch, oder? Das Beispiel hakt also. Als hätte die Geschichte uns nicht gezeigt, dass die Kategorisierung von Menschen gefährlich ist, egal ob nach Ethnizität, Religion oder eben dem Geschlecht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Psychologie lautet nämlich, die Unterschiede zwischen einzelnen Personen innerhalb einer Gruppe sind immer größer als die Unterschiede zwischen Personen unterschiedlicher Gruppen. Das heißt, die Unterschiede zwischen verschiedenen Männern unter sich sind viel größer als die zwischen Männern und Frauen. Die Gruppenunterschiede für Mann und Frau in der Gewaltneigung sagen daher also ziemlich wenig über die Gewaltneigung eines einzelnen Mannes oder einer einzelnen Frau aus. Ja, 98% der Opfer von Sexualdelikten sind weiblich. Und ja, 2/3 der Opfer häuslicher Gewalt sind es ebenfalls. Trotzdem frage ich mich, sind Männer immer Täter und ist ihr Geschlecht wirklich die Ursache für Gewalt? Das ist eine der Fragen, um die es sich heute drehen soll. Ist Täterschaft männlich und Opferschaft immer weiblich? Und welche Auswirkungen hat diese geschlechtsspezifische Kategorisierung? Über viele Studien hinweg findet man eine Korrelation, dass Männer eher zu physischer Gewalt neigen als Frauen. Dabei beträgt der Anteil von Männern in Deutschland, die schwere häusliche Gewalt aber durch Frauen erlebt haben, ungefähr ein Viertel der Gesamtopferzahl von häuslicher Gewalt. Bei einer Befragung zu dem Zeitraum der letzten 12 Monate ist die Differenz sogar noch geringer. 2,2% der Frauen und 2% der Männer gaben an, physische Gewalt durch BeziehungspartnerInnen erlebt zu haben. Letztendlich ist das genaue Verhältnis allerdings kaum zu erfassen. Zum einen muss natürlich klar definiert werden, welche Gewaltformen überhaupt mit eingeschlossen werden. Zum anderen ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen, die bei Männern allerdings noch viel höher zu sein scheint. Da eine Straftat zur Anzeige zu bringen bei Männern noch häufig schambesetzt ist, zumal es dem männlichen Rollenbild widerspricht. Dazu aber später mehr. Aber es sind doch fast sowieso alle TäterInnen männlich, oder? Auch hier, nein. Eine Studie von Archer ergab sogar eine geringfügig höhere Häufigkeit der Täterschaft von häuslicher Gewalt für Frauen. Außerdem, Gewalt ist nicht immer physisch. So zeigen Männer häufiger physische Gewalt an Frauen, während aber Frauen häufiger psychische Gewalt zeigen. Diese zielt insbesondere auf die Beeinträchtigung sozialer Beziehungen und der Reputation ab. Ich möchte an der Stelle jedoch erneut darauf hinweisen, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich ihrer Gewaltneigung geringer sind als die Unterschiede zwischen Männern unter sich. Wie sinnvoll ist es also wirklich, das Geschlecht als Vorhersage für Täterschaft zu nutzen? Und auch die Gewalt, die Männer erfahren, unterscheidet sich von derer, die Frauen häufiger erfahren. Abgesehen von sexueller Gewalt sind Männer schließlich um ein Vielfaches häufiger Opfer von Gewaltdelikten. Darunter fallen beispielsweise Raub, Erpressung, Körperverletzung, Tötungsdelikte, physische Gewalt in der Familie im Jugendalter, das Gewalterleben im öffentlichen Raum sowie Gewalt im Kontext von Krieg. Um das Verhältnis deutlich zu machen, das Risiko, Opfer einer Tötung zu werden, ist für Männer doppelt so hoch und das Risiko, Opfer schwerer Körperverletzung zu werden, sogar dreimal so hoch. Hinzu kommt noch ein höheres Risiko für diskriminierte Bevölkerungsgruppen. Dazu zählen beispielsweise Behinderungen, die ethnische Herkunft oder eine nicht-heterosexuelle Orientierung. Männer sind also doch häufiger Gewaltopfer, als man tatsächlich denken könnte. Welche Auswirkungen haben diese Geschlechtsstereotype jedoch, vor allem auf die Gewalthilfe und Gewaltprävention nach einer Gewalterfahrung von Männern durch Frauen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, befrage ich Herrn Süfke vom Hilfetelefon Gewalt an Männern. Die Versorgungslandschaft an Hilfestellen für von Gewalt betroffene Männern ist mehr als lückenhaft, erklärt er mir. Bei 1800 Anrufen innerhalb eines Jahres stünden nur 40 Plätze in Schutzwohnungen bundesweit zur Verfügung. Für Opfer, die sich an das Hilfetelefon wenden, findet sich zudem im Umkreis von 100 Kilometern kein adäquates Hilfangebot. Der Bedarf ist somit vorhanden. Dass Gewalt an Männern in Deutschland jedoch ein Tabuthema sei, spiegele die mangelnde Infrastruktur von Hilfsangeboten wider, fasst Herr Süfke zusammen. Aber ganz oft hört man doch, Männer können sich doch wehren, werfe ich provokativ ein. Schließlich wird in Gender Studies erklärt, dass es die kulturelle Norm gibt, dass Männer häufig die Hosen anhaben, aber auch, dass sie ohnehin meist größer und physisch stärker seien als Frauen. Herr Süfke klärt mich auf. So gäbe es zum einen häufig Männer, die sich eben nicht mehr wehren können, wie beispielsweise Kranke oder Senioren. Zum anderen sei die Hemmschwelle, sich körperlich gegen eine Frau zu wehren, noch größer. Unser Bild vom starken Mann führe jedoch dazu, dass Männer häufig Angst vor Unglaubwürdigkeit ihrer Opferschaft haben. Im Vergleich zu betroffenen Frauen, von denen fast die Hälfte Hilfe in Anspruch nimmt, gelte dies nur für 3% der betroffenen Männer. Noch weniger rufen die Polizei oder erstatten jemals Anzeige. Als weitere Erklärung nennt Herr Süfke ein starkes Schamempfinden durch die Verletzung des eigenen Rollenbildes. Das Schamempfinden sei umso stärker, je schlimmer die Gewalt erlebt wurde und je größer das Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht ist. Das Bild vom großen, starken Mann, der andere unterdrückt, die sogenannte toxische Männlichkeit, schadet also tatsächlich nicht nur uns Frauen. Scheinbar nimmt sie auch Männern den Mut, sich als Opfer zu identifizieren, darüber zu sprechen, geschweige denn sich Hilfe zu holen. Aber die gute Nachricht, Männer können ja immerhin nicht vergewaltigt werden, oder? Auch an der Stelle, nein. Eine Studie von Cotoni Bapchichin und Rath postulieren durch Opferbefragungen in westlichen Ländern einen Anteil von 12% weiblicher Täterinnen bei Sexualstraftaten. Bei männlichen Opfern ist mit 40% der Anteil weiblicher Täterinnen um ein Zehnfaches höher als bei weiblichen Opfern mit etwa 4%. Aber auch Homosexualität stellt einen Risikofaktor für das Erleben sexueller Gewalt dar. Bis zum Jahr 1997 wurden in Deutschland Vergewaltigungen nach dem Paragraphen 177 nur bei weiblichen Opfern als solche überhaupt erst definiert. Erst seit dem Jahr 1997 wurde die Definition schließlich auf weibliche und männliche Opfer ausgeweitet, bei dem auch eine anale oder orale Penetration mit eingeschlossen sind. Gewalt gegen Männer ist also für viele von uns schwer vorstellbar. Daher habe ich aus einer Studie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zwei Fallbeispiele von vielen rausgesucht. Ein 58-jähriger Mann berichtet, wie er von seiner damaligen Partnerin an Weihnachten mit Fäusten so heftig geschlagen wurde, dass es ihm wehtat und er Angst bekam. Zudem warf sie Gegenstände nach ihm. Er fühlte sich dabei elend und beschämt. Zum Zeitpunkt des Interviews, 5 Jahre später, hatte er das Gefühl, dass das Ereignis immer noch nachwirke. Herr Leo A., 71 Jahre alt, litt an einem ausgeprägten hirnorganischen Psychosyndrom mit Weglauftendenz, verursacht möglicherweise durch Alkoholabusus. Herr A. war bereits 30 Mal zur stationären Behandlung im Krankenhaus aufgenommen worden, und zwar wegen Verletzungen wie Prellungen, Hautabschürfungen, Verbrennungen, Frakturen und Gehirnerschütterungen. Seine Frau und auch er selbst machten stets Unfallursachen geltend, wie zum Beispiel angebliche Stürze aus dem Bett. Das Ausmaß der Verletzungen konnte jedoch mit den geschilderten Sachverhalten nicht übereinstimmen. Einmal ging Herr A. wieder zur Polizei und bat um Hilfe. Er wolle unbedingt ins Krankenhaus. Die Polizei erlebte Herrn A. als verwirrt und brachte ihn zur Ehefrau nach Hause. Sie sagte, das passiert immer wieder. Doch der Polizeibeamte ging und wurde dann jedoch stutzig und suchte nach einer Stunde erneut die Wohnung auf. Dort traf er den entkleideten Herrn A. an und die Ehefrau, die ihn gerade mit einem Ledergürtel malträtierte. Das führte dazu, dass Herr A. ins Krankenhaus kam. Vom Sozialdienst wurde das Gericht eingeschaltet. Trotz des Widerstandes der Ehefrau, die durch alle Instanzen ging, wurde Herr A. schließlich in ein Altenheim aufgenommen. Kommen wir zum Fazit. Täterschaft ist also nicht immer männlich und Opferschaft ist auch nicht immer weiblich. Auch wenn häusliche und sexuelle Gewalt an Frauen häufiger auftritt, kann sowohl Täterschaft als auch Opferschaft jedes Geschlecht, jede sexuelle Orientierung, Körpergröße, Körpermasse oder Nationalität annehmen. Es ist auch festzuhalten, dass die Gewalt, die Männer erleben, sich von derer, die Frauen erleben, häufig unterscheidet, wie beispielsweise das erhöhte Risiko für das Erleben schwerer Körperverletzungen im öffentlichen Raum. Ohne die Problematik von Gewalt an Frauen bagatellisieren zu wollen, sollten die Straßen letztendlich für alle sicher werden. Frauen und Männer.